ISS Complementary Materials, vorgestellt von Kati Weiersdorf, Marco Lieb und Thomas Schmutz.
Vielen Dank, Georg. Thomas, würdest du...
Ja, ich versuche das zu teilen, aber perfekt. Irgendwie spielt mir gerade hier... jetzt hat sie geklappt.
Ja, wunderbar, Dankeschön. Für diesen Topf hatten wir uns überlegt, eigentlich sind ja die ISS übergeben an die Europäische Kommission. Am Anfang Dezember 2025 wurden die übergeben von EFRAG, also der Technical Advice, der jetzt zur Diskussion steht, auf der europäischen Ebene. Wir bekommen das auch mit, dass dort die ersten Diskussionen geführt werden. Beispielsweise wurden die Mitgliedstaaten auch um Rückmeldung gebeten zu den ISS. Wir haben das auch kommentiert. Es gab eine Verbände-Anhörung dazu, beziehungsweise ein Einbeziehen der Verbände. Jeder konnte dazu dann entsprechend an das BMJV zurückmelden, welche Themen bei den ISS noch gesehen werden. Trotzdem ging es ja am Ende des letzten Jahres sehr zeitkritisch zu und viele Themen wurden dann auch zum Ende des Jahres noch veröffentlicht, die wir eigentlich so in dem Fachausschuss nie weiter diskutiert haben. Wir haben zwar die Unterlagen zugeschickt, wir haben auch das zugeschickt, was wir nochmal erarbeitet haben an Rückmeldungen zu der Basis for Conclusion beispielsweise, aber wir haben diese ganzen Dokumente, die EFRAG zusammengestellt hat und veröffentlicht hat, eigentlich noch nicht im Fachausschuss besprochen. Und die Gelegenheit möchten wir jetzt am Anfang des Jahres nutzen, weil es dort wirklich auch viele Unterlagen gab, die sehr hilfreich sein können für die Nutzer, für die Anwender, Preparer, User von ESRS Reports, um sich da noch etwas mehr Guidance darin einzulesen, was waren eigentlich die Hintergründe für bestimmte Entscheidungen, vielleicht auch ein bisschen besser verstehen zu können, was war damit gemeint. Und EFRAG hat ja nicht nur eine Basis for Conclusions veröffentlicht, also diese Grundlage für die Schlussfolgerungen, sondern auch eine Cost-Benefit-Analyse, auf die wir auch nochmal am Ende dann eingehen werden. Es gibt ein Log of Amendments, wo wir auch nochmal ein Beispiel dann zeigen werden, ein Comparative Table of Texts und eine Explanatory Note. Also man hat hier wirklich versucht, nochmal umfassend darzustellen, wie dieser Überarbeitungsprozess abgelaufen ist, welche Themen, welche Aspekte berücksichtigt wurden. Und dennoch gibt es vielleicht aus diesen Unterlagen heraus auch, die sicherlich eine ganz wertvolle Ergänzung auch sind zu den ISS, die hier veröffentlicht wurden, gibt es trotzdem hier auch nochmal für den Fachausschuss oder auch für andere Möglichkeiten nochmal zu überlegen, welche Themen sind jetzt eigentlich gegebenenfalls auch von Relevanz für die anstehende Überarbeitung bei der EU-Kommission. Denn es wird von Seiten der EU-Kommission ja auch eine zumindest kurze Konsultation geben, wo auch entsprechend nochmal Themen vorgetragen werden können und auch diskutiert werden können. Von daher haben wir das als sehr wichtig erachtet, hier zumindest nochmal durchzuführen, auf die Dokumente hinzuweisen und vorab vielleicht auch nochmal, wie wir diese Dokumente bearbeitet haben. Dafür ist auf der nächsten Folie nochmal der Zeitplan vom Ende des letzten Jahres ersichtlich. Also auch da gab es wieder durchaus sehr wenig Zeit nur, um sich hier mit den sehr umfassenden Dokumenten zu befassen. Wir haben also wirklich innerhalb von wenigen Tagen hier eine Rückmeldung zu der Basis for Conclusion gegeben und auch zu anderen Details, die jetzt in die Basis for Conclusion eingeflossen sind. Zum Beispiel, warum haben sich Tech-Mitglieder, SRB-Mitglieder so positioniert, wie sie sich positioniert haben, etc. Also es gab so zum Ende des Jahres dort noch einige Dokumente, die finalisiert wurden. Und wir haben diese Basis for Conclusion, den Entwurf mit der Ad-Hoc-Gruppe wiederum diskutiert und dann entsprechend am 17.12. die Rückmeldung gegeben an EFRAG. Und wir werden das jetzt auch sehen, wenn wir einsteigen in die Basis for Conclusion, dass die Rückmeldungen auch wirklich an vielen Stellen mit aufgenommen wurden, an anderen nicht. Und vielleicht, um das auch nochmal vorweg zu schicken, wie ist die Basis for Conclusion aufgebaut? Es wurde sehr viel auf den Prozess an sich abgestellt. Also wie ist man vorgegangen? Wann hat EFRAG das Mandat bekommen? Wie hat man den Prozess zur Überarbeitung gestaltet? Welchen Input hat man berücksichtigt? Es wurde auf die Outreaches eingegangen, auf die Interviews, die geführt wurden und so weiter und so fort. Also es ist anders, als man es vielleicht von anderen Basis for Conclusions kennt, wo es eher darum geht, nochmal zu begründen oder darzulegen, wie man zu den inhaltlichen Entscheidungen gekommen ist. Gibt es sehr viel auch zu dem Prozess, der nochmal dargelegt wurde. Das ist sicherlich auch wichtig, weil um vielleicht auch die ein oder andere Entscheidung verstehen zu können, weil es ja wirklich auch sehr nur ein sehr kurzer Zeitraum war, den eFraktor zur Verfügung gestellt bekommen hat. Dann werden die wesentlichen Vereinfachungen dargestellt und die werden auch teilweise jetzt nicht standardbezogen, sondern auch auf Basis der technischen Themen dargestellt. Beispielsweise sieht man das jetzt auf der Folie unter siebtens, dass zum Beispiel eben nochmal für Geographies eben dieses ganz spezifische technische Thema dann nochmal adressiert wurde. Unter achtens, auf der nächsten Seite sieht man das dann. Da gibt es dann wirklich das, was man eigentlich in der Basis for Conclusion erwarten würde, nämlich die Grundlagen dafür, welche Änderungen in den einzelnen Standards vorgenommen wurden. Und das ist auch das, worauf wir uns heute hier fokussieren, um da nochmal darzustellen, welche Themen wurden dort aufgenommen. Aber die Anhänge sind auch noch ganz interessant. Nicht nur, dass dort nochmal dargelegt ist, wie und warum sich SRB oder SRTEC-Member bei dem Abstimmung verhalten haben, sondern es gibt auch nochmal die Statistik, die ja für viele auch immer ganz relevant ist mit den Datenpunkten, aber auch solche Themen wie hat man eigentlich die Q&As mit integriert oder wie sieht das Mapping jetzt aus zwischen den Topics und den DRs. Also da sind auch nochmal einige Informationen drin, die sicherlich auch aus der Anwender- oder Prüfungspraxis oder Userpraxis ganz interessant ist, sich damit nochmal zu befassen. Wie gesagt, der Fokus heute liegt auf den ausgewählten Fragestellungen zu den einzelnen Standards und dann würde ich auf der nächsten Folie auch damit starten. Wir haben ein Thema identifiziert, was wir im Verlauf der ESRS-Überarbeitung angesprochen haben, was wir auch in der Basis for Conclusion angesprochen haben und was uns jetzt letztlich auch wieder so ein bisschen einholt an verschiedenen Stellen, nämlich wie haben sich eigentlich bei den ESRS, wie sind die Ausführungen dazu, wie der Sustainability Risk Report aussehen soll, also über welche Risiken soll berichtet werden. EFRAG hat dazu in der Basis for Conclusion und auch also in den ESRS findet man sozusagen da zu dieser Konkretisierung wenig und EFRAG hat eben auch in der Basis for Conclusion nochmal explizit darauf Bezug genommen und hat nochmal ausgeführt, dass es da zwar eine große Nachfrage gab, wie man eigentlich die Konzepte, die beispielsweise eben oder die insbesondere für Impacts, Potential Impacts, dargelegt wurden in dem Standard, und das ist hier die Textziffer 44, insbesondere in dem ESRS 1, ob man das jetzt eigentlich dann in Analogieschluss auch auf die Risiken und Chancen übertragen soll. Und EFRAG stellt hier ganz klar nochmal dar, dass das nicht die Intention von EFRAG war. Und EFRAG auch letztlich sagt, dass es nicht erforderlich ist, dass man hier diesen Analogieschluss macht oder hier von den Potential Impacts auf die Risiken und Chancen schließt, weil es ein ganzes, weil man für die Financial Materiality letztlich keine neue Guidance schaffen wollte, unter anderem auch um die Interoperabilitätsthemen zu vermeiden. Also die Analogie ist nicht not applicable und eine Guidance war auch explizit nicht gewünscht. Was wir aber immer wieder feststellen, ist, dass es trotzdem für dieses Risikoreporting immer noch unklar ist, wie ausgeweitet das sein soll. Also was stellt sich eigentlich der Standardsetter an der Stelle vor? Und auch die Stakeholder-Diskussion, die wir im Nachgang dazu hatten, zum Beispiel auch eben zu der Überlegung, welche Themen sind jetzt auch noch wichtig auf EU-Level, da gab es durchaus immer wieder die Themen oder den Antritt nochmal darzustellen, es gibt hier schon eine Diversity in Practice, die Unternehmen machen das wirklich unterschiedlich, wie umfangreich umfangreich der Risikobericht ist. Die einen haben das immer so verstanden, dass der Nachhaltigkeitsbericht auch ein Instrument sein soll, um hier ganz ausführlich auch Risiken darzustellen, die es bislang so in der Finanzberichterstattung im Risikobericht beispielsweise dann eben nicht gibt. Und andere sehen hier eine ganz enge Verknüpfung zu dem Risikobericht, wie es ihn bisher gibt. Und auf dieses Thema wurde immer wieder aufmerksam gemacht. Wir haben das tatsächlich in der Rückmeldung an das BMJV nicht aufgegriffen, weil eben dazu auch ganz klar die Vorgabe vom Fachausschuss, wir haben das noch nicht in der so besprochen, dass wir hier beim BMJV auf dieses Thema nochmal hinweisen wollten. Aber dieses Thema wird diskutiert. Und es kann eben auch, die Möglichkeit besteht auch, wenn wir das möchten oder wenn ihr das möchtet, das dann im Rahmen der Konsultationen bei der EU-Kommission nochmal mit anzuführen. Dann vielleicht machen wir erstmal die ESRS-1-Themen und dann können wir einen kurzen Frageblock oder Anmerkungsblock machen oder gerne auch, wenn ihr möchtet, schon zwischendurch. Aber dann haben wir sozusagen, machen wir das standardweise. Dann würde ich auf die nächste Folie gehen. Ein weiteres Thema, was auch sehr, sehr stark noch diskutiert wird und was ja auch für uns der Grund war, warum wir, also ein Grund dafür, warum wir bei ESRS 1 auch dissented haben als DSC, also ich dann in der Tech-Abstimmung, war, dass letztlich diese Überlegung, diese konzeptionellen Grundlagen dafür, wer sind die Nutzer, was ist eigentlich das Ziel der Berichterstattung, dass das noch relativ unklar war. Und es hat letztlich auch nicht dann geholfen, dass man hier nochmal das eingegrenzt hat mit den Usern, weil man in dem Paragraph 23, das kommt auf der nächsten Seite nochmal, bei der Information Materiality letztlich das wieder geöffnet hat und auch diese Unklarheit wieder geöffnet hat, indem man gesagt hat, okay, Decision Usefulness ist unser Konzept, aber wir berücksichtigen da auch nochmal das Informed Assessment und zwar nicht für alle User schlechthin, also dass das Teil des Konzepts ist, sondern wir machen hier ganz klar auch eine Unterscheidung zwischen den Usern of Financial Statements und Usern of Sustainability, other Users of Sustainability Statements. Und das ist einfach dieses Aufmachen dieses Konzepts, diese Unklarheit, die dadurch mit reingekommen ist, in Verbindung damit, dass ja auch die User an sich sehr, sehr weit gefasst sind. Dass es gibt Listen, die letztlich dort dann angeführt werden und User werden praktisch als such as ausgeführt, sodass es dort wirklich keine abschließende Begrenzung gibt der Usergruppen. Insgesamt ist dieses Konzept damit eben wenig hilfreich und noch nicht geeignet, um das so abzugrenzen, wie das für die Unternehmensberichterstattung nötig ist. Was wichtig oder was gut ist und auch wichtig war, ist, dass man nochmal die Characteristics der User, also die Merkmale nochmal ein bisschen verdeutlicht hat. Es geht darum, dass wirklich reasonable knowledge of the subject matter hier schon vorliegt und dass es auch um Gruppen geht, also dass es nicht so Einzelabfragen geben kann. Dennoch haben wir dieses Thema auch, das hatten wir in der Basis for Conclusion mit aufgenommen, aber ich habe es hier mal so formuliert, Entwurf gleich finale Basis for Conclusion, dass sich da letztlich nicht viel geändert hat. Man hat aber in den Erläuterungen nochmal mit aufgenommen, dass der Fokus eben die Decision Usefulness sein soll und hat auch nochmal erläutert, warum man denkt, dass Informed Assessment hier wichtig ist. Die Erläuterung, dass sich einige User eben mehr angesprochen fühlen von Informed Assessment und mit Decision Usefulness wenig anfangen können, weil sie nicht investieren oder Investitionsentscheidungen treffen müssen, ist allerdings nicht ganz so überzeugend, weil Decision Usefulness unseres Erachtens nicht auf Investitionsentscheidungen beschränkt ist, sondern auf viele andere Entscheidungen ausgeweitet werden kann. Werde ich angestellt in dem Unternehmen? Möchte ich die Produkte kaufen etc.? Auf der nächsten Folie geht es nochmal um das Thema Geographies. Man hat wir haben das bei der BFC und auch schon bei der ESRS-Entwicklung mit angesprochen, dass es ganz wichtig ist, hier nicht den Eindruck zu erwecken, dass in jedem Fall auf einem sehr granularen Level die Geographies, ist es ja jetzt immer genannt, oder die Geographic der Menschen mit in der Wesentlichkeitsanalyse berücksichtigt werden muss und gegebenenfalls auch auf einem sehr granularen Level berichtet werden muss. Denn so hat es sich durch diese Betonung in den ESRS durchaus gelesen. Wir haben dann eigentlich noch die Möglichkeit gesehen, dass man das nochmal klarstellt, wie das gemeint ist in der Basis for Conclusion. Und es wurde auch nochmal etwas angepasst, indem dann gesagt wird, these amendments do not introduce a requirement to perform systematically at the DMA at the granular level. Und auch später noch gesagt wurde, dass es auch kein excessive disaggregation of the DMA process sein soll, sondern dass es immer um das appropriate level geht. Also das finde ich eine ganz wichtige Klarstellung und hoffe auch, dass das in der Praxis dann wirklich dazu führt, dass eben diese Verpflichtung nicht so, oder dass die ESRS nicht so gelesen werden, dass es dort diese Verpflichtung gibt, weil es eben auch nicht so gemeint war. Und wir hatten es vorhin auch schon angesprochen, ganz wichtig eben dieser Ansatz, dass man die Unternehmensperspektive mit berücksichtigt, das Judgment mit berücksichtigt, und das ist hier sicherlich ein Punkt, bei dem das eine ganz große Rolle spielen sollte. So konkret wurde das dann in der WFC leider nicht formuliert, aber es gibt Hinweise auf die Intention, dass es eben wirklich hier um das adequate level und appropriate level geht und dass man damit eben diese möglicherweise herauszulesen Verpflichtung nicht herauslesen sollte. Dann auf der nächsten Seite war jetzt nochmal ein Beispiel aufgeführt, wo wir in der Basis for Conclusion in dem Entwurf wirklich nochmal so New Terminology auch hatten. Und da gab's sozusagen den Hinweis auf Valuable Input, der als Intermediate Level für Sources and Methodologies gesehen wird, zwischen Shall Consider und Merely Voluntary. Und da war natürlich die Frage, was soll denn das sein, was jetzt noch zwischen Shall Consider und Voluntary ist? Und das wurde jetzt klargestellt in der Basis for Conclusion, dass es eben ist understood to be a non-mandatory source, Punkt, und nicht mehr irgendwelche weiteren Erläuterungen dazu. Das ist sicherlich auch sehr hilfreich. Also das jetzt mal ein Beispiel dafür, wo eben jetzt in der Basis for Conclusion wirklich auch noch Punkte aufgenommen wurden, die wir eingebracht haben. Auf der nächsten Folie ging es nochmal um das ganz wichtige Thema, was ist denn jetzt eigentlich die Schwelle für das Reporting, weil es sich an manchen Stellen in der Draft Basis for Conclusion durchaus wieder so gelesen hat, als ob man dann doch wieder für die Subsidiaries beispielsweise sich angucken müsste, ob die IROs haben und dann nochmal aber eben diese Überprüfung vornimmt, ob sie denn in der Gruppe mit berichtet werden müssen, was aber zunächst mal diesen Schritt erfordert hätte, sich mit dem Level des Tochterunternehmens wirklich beschäftigen zu müssen und dort runterzugehen. Und jetzt wurde das auch wieder umformuliert, so wie es auch im Standard eben drin steht. Non-material subsidiaries may be excluded unless there are specific facts and circumstances that arise, die man eben berücksichtigen müsste. Also diese Umkehr, ne? Also ich muss nicht in jedem Fall mir das angucken, sondern nur dann, wenn es specific facts und circumstances gibt. Das ist, glaube ich, auch noch eine wichtige Klarstellung in dem ESRS 1 gewesen. Auf der nächsten Folie gibt es nochmal diese Referenz zu dem VSME. Die hatte Robert gestern in der GFA-Sitzung schon sehr ausführlich dargestellt, die letztlich mehr oder weniger so übernommen wurde, wo der Entwurf sagt, dass bestimmte Themen, die Unternehmen abfragen müssen von den Unternehmen in der Value Chain, dass die halt sowieso häufig entity-spezifisch sein und dass deswegen eben Informationen sind, die in einem Sektor, in einer Branche commonly shared sind und von daher eben auch in den ESRS so gefordert werden können. Wir haben auf dieses Problem schon im Prozess hingewiesen, aber auch in der Basis for Conclusion nochmal. Was heißt denn das jetzt genau? Wer spezifiziert denn das, was diese Brancheninformationen sein sollen? Und warum kann man bei den ESRS schon davon ausgehen, dass die sowieso commonly shared werden im Sektor? Das ist aber letztlich nicht weiter ja, es wurde etwas umformuliert, aber letztlich vom Tenor ist es weiter enthalten. Genau, dann sind wir beim, das war die letzte Folie zum ESRS 1. Zum ESRS 2 hatten wir natürlich das große Thema auch Anticipated Financial Effects. Wir haben dazu aber in der Basis for Conclusion jetzt keine neuen Aspekte gefunden oder nochmal auf andere Formulierungen hingewiesen, die wir nicht so schon kommentiert hatten in dem ESRS-Verlauf. Von daher habe ich das jetzt hier auf die Folie nicht mehr mit aufgenommen. Für den ESRS 1 und 2 kann man also grundsätzlich sagen, viele Punkte wurden noch mit aufgenommen, wurden auch nochmal korrigiert in der Basis for Conclusion. Andere Themen, die einfach auch konzeptionellere Art waren und auch eben entsprechend so schon immer diskutiert wurden, sind weiterhin so in der Basis for Conclusion auch dargestellt und sind sicherlich Ansatzpunkte dafür, was auch in dem weiteren Verlauf für die Finalisierung des Delegated Acts noch eingebracht werden könnte. Von daher erstmal bis hierhin, gibt es Fragen oder Anmerkungen eurerseits? Das ist erstmal nicht der Fall. Dann übergebe ich an dich, Thomas.
Danke, Kathi. Dann mache ich mal weiter. Ja, fangen wir mit E1 an. Und was wir hier sehen, ist ein Thema, was mit der Interoperabilität zwischen ESRS und dem ISSB-Standard, also dem S2-Standard, zu tun hat. Und zwar geht es hier um die Frage Szenarioanalysen, auch Climate Resilience. Aber mein Schwerpunkt lag hier bei den Klimaszenarioanalysen. Da war im Entwurf der Basis for Conclusion, wurde von einem Closer Alignment mit IFRS S2 gesprochen. Man muss sich da nochmal vor Augen halten. In der letzten Version der ESRS, also im Technical Advice, ist nochmal ganz klar gesagt worden, es gibt keine Verpflichtung für ein Unternehmen, Szenarioanalysen zu verwenden, um Klimarisiken abzuschätzen, zu berichten. Wohingegen der IFRS 2 das schon aber tut, ne? Also der S2 verpflichtet zur Durchführung von Szenarioanalysen. Und aus dem Grund ist diese Formulierung, die gelb hervorgehoben ist, im Entwurf schon missverständlich. Ne? Also das uns ist auch klar, dass wir damit möglicherweise, nicht nur möglicherweise, zum jetzigen Standpunkt, zum jetzigen Zeitpunkt da nicht ganz eng an den IFRS-Standards dran sind. Man muss das aus unserer Sicht auch kommunizieren. Das ist auch passiert, zumindest mit einem kleinen Hinweis. Es ist nicht ganz klar gesagt worden. Unten sehen wir jetzt den finalen, die finale Textziffer 284. Da ist dann von Residual Differences die Rede, wo zumindest so ein bisschen der Twist mitgegeben wird. So ganz allein sind wir mit den Szenarioanalysen im Vergleich zum IFRS S2 eben nicht. Ein ähnliches Thema oder gleiches Thema betrifft auch nochmal die Textziffer, die danach im Entwurf kam, die 285. Da war die Rede davon, dass Szenarioanalysen nicht für alle Unternehmen erforderlich sind, also dass ESRS nicht dies für alle Unternehmen fordern. Uns ist aufgefallen, dass diese Formulierung schon missverständlich sein kann. Und wenn da steht, es ist nicht für alle Unternehmen gefordert, dann bleibt ja die Frage offen, für welche Unternehmen ist es denn dann gefordert? Und aus dem Grund, weil im Technical Advice der ESRS ja auch klar, sagte ich schon, drin stand, es ist von ESRS oder durch ESRS nicht gefordert, sollte man das da auch so reinschreiben. So, und das ist passiert. Ne? Unten in dem rot markierten Bereich ist die Formulierung geändert worden. Scenario Analysis not required by ESRS. Es gibt noch eine andere Stelle in der Basis for Conclusion, wo genau dieselbe oder eine ähnliche Redewendung enthalten war im Entwurf, also not required for all undertakings. Die Änderung in not required by ESRS ist auch an dieser anderen Stelle auch vorgenommen worden. Also das ist nicht nur hier passiert, das ist konsistent dann erfolgt. Ja, wir bleiben beim ESRS E1 und das ist eine Debatte, die hatten wir sehr oft in der Talkgruppe, hatten wir aber auch im Fachausschuss, nämlich die Frage, inwieweit ist denn der Financial Control Ansatz, wie er in den ESRS jetzt definiert ist, inwieweit ist der deckungsgleich mit dem Financial Control Ansatz im Greenhouse Gas Protokoll. Hier geht es um die Ermittlung und Berichterstattung der Treibhausgas-Emissionen. In dem Entwurf war in der Textziffer 308 die Rede davon, dass der Financial Control Ansatz einer der möglichen Ansätze in dem Greenhouse Gas Protokoll ist. Was uns aber hier aufgefallen ist, dass uns hat der Hinweis darauf gefehlt, dass der Financial Residential Control Ansatz, wie er in den ESRS steht, eben nicht deckungsgleich ist mit dem, wie es im Greenhouse Gas Protokoll verstanden wird. Ein ganz prominentes Beispiel ist die Ausnahme für das Leasing. So, und klar, darauf haben wir hingewiesen, und das ist in der finalen Basis for Conclusion zumindest insoweit geändert worden, dass dort jetzt steht, dass die Boundary mit den Optionen im Greenhouse Gas Protokoll korrespondiert, also vergleichbar ist with few exceptions. Also man hat jetzt auch klar gemacht, dass es Ausnahmen gibt und insofern eben auch keine hundertprozentige Kongruenz zwischen dem Financial Control Ansatz in den beiden Regelwerken, also ESRS und Greenhouse Gas Protokoll, eben besteht. Dann verlassen wir den E1 und ich schlage vor, dass ich schnell die Folien, oder nicht schnell, sondern die Folien zu den E-Standards durchgehe und ich dann nochmal eine kurze Zäsur einlege, falls Rückfragen oder Anmerkungen sind. Wenn es ganz dringend sein sollte, bitte meldet euch, dann höre ich auch sofort auf und lasst euch zu Wort kommen. So, das ist ein Thema, was wir auch im Zusammenhang mit dem E2 sehr oft diskutiert haben, oder zumindest nicht oft, aber sehr intensiv. Warum nicht oft? Weil diese Änderung im E2 relativ spät im Prozess erst reingekommen ist, nämlich die Reproduktion der REACH-Angaben zu den Substances of Very High Concern. So, da steht oder stand im Entwurf die Regelung, oder nicht eine Regelung, sondern ein Wortlaut, dass die Substances of Very High Concern beziehungsweise die Angabepflichten dazu so gefasst worden sind, um den Aufwand zu minimieren, ne, to minimize burden. Und was wir aus der Fachausschussdebatte mitgenommen haben, dass das relativ fraglich ist, weil es hier nämlich sich so liest oder so auch verstanden wird, dass die kompletten REACH-Angaben im Nachhaltigkeitsbericht reproduziert werden müssen. Denn aus dem Standard geht auch nicht hervor, dass man hier einen Verweis machen kann, was auch nach ESRS 1, Incorporation by Reference, auch nicht zulässig wäre. Wir haben das im Zuge unserer Eingabe an das WMJ auch nochmal adressiert und auch noch gegenüber EFRAG im Dezember noch gespielt, mit dem Hinweis auch, dass diese Angaben ja grundsätzlich über die EKKEM-Datenbank auch öffentlich verfügbar sind. So, darauf haben wir hingewiesen, auch im Zuge der Basis for Conclusion. Allerdings ist der Tenor, also man hat an der Formulierung was geändert, aber der Tenor der Textziffer ist nach wie vor unverändert. Also da ist nach wie vor die Rede davon, dass man das an die REACH-Verordnung angeglichen hat, um den Reporting auf zu minimieren. Also da ist nichts passiert dann sozusagen in der endgültigen Fassung. So, beim ESRS E3 ist uns an einer Stelle auch schon früh im Prozess aufgefallen, dass man bei den Metriken die Metrik bzw. den Begriff Areas with Water Risk oder at Water Risk und so weiter, dass das ersetzt worden ist durch den Begriff Areas with High Water Stress, was in der Basis for Conclusion, aber zumindest im Entwurf, nicht hinreichend, aus unserer Sicht nicht hinreichend erklärt worden ist, warum das so passiert. Da hat man jetzt in der Basis for Conclusion, das ist im Entwurf, die Texte war 385 gewesen, jetzt im finalen Stand der Basis for Conclusion, das ist die 379, hat man zumindest noch ein paar Worte dazu spendiert, warum man diese Änderung vorgenommen hat. Und man hat auch noch weitere zusätzliche Erläuterungen in diese Textziffer dazu aufgenommen. Also das ist berücksichtigt worden, was wir gegenüber der EFRAG zurückgemeldet haben. Dann habe ich noch eine Folie zu dem E5. Betrifft die Metrik des Breakdowns per Key Material in den Resource Inflows. Eine zusätzliche Anforderung, die wir aus dem Delegierten Rechtsakt aktueller Form ja nicht so entnehmen können. Darüber haben wir auch das BMJ informiert und darüber haben wir auch die EFRAG informiert, schon recht frühzeitig, also nachdem sich abgezeichnet hat, dass es diesen Datenpunkt dort geben wird. Uns ist aufgefallen bei der Durchsicht der Basis for Conclusion, erstens, dass nochmal gesagt wurde, dass es verschiedene Mitglieder der Gremien gab, die dort auch Concerns angemeldet haben. Ob das jetzt im Zusammenhang mit der Erweiterung des Delegierten Rechtsakt oder aus anderen Gründen heraus passierte, ist nicht erfolgt. Aber man hat gesagt, das ist eine Angabe, die zu einer sehr granularen oder zu granularen Berichterstattung führt und auch mit sensitiven Informationen verbunden sein kann. Das zumindest steht in der Basis for Conclusion im Entwurf drin. Wir haben aber gesagt, hey, es gab dort ziemlichen Gegenwind. Zwar hat das nicht unbedingt dazu geführt, dass die Mitglieder dissented haben, aber wenn es dort Concerns einzelner Gremienmitglieder gab, sollte doch zumindest mal inhaltlich überzeugend begründet werden, warum man es trotzdem dabei belassen hat. Und es ist leider so, dass man keine zusätzlichen Erläuterungen zum Breakdown per Key Material bei den Resource Inflows zu ESRS E5 in die Textziffer oder generell in die Basis for Conclusion mit aufgenommen hat. Also das war meine letzte Folie zu E5. Zusammenfassend ist unser Eindruck, man hat einen großen Teil unserer Anmerkungen in der Basis for Conclusion bearbeitet, aber eben auch einen, ich sag mal, signifikanten Anteil eben auch nicht, was sich an den letzten beiden gezeigten Folien ganz gut widerspiegelt. Und dann frage ich mal in die Runde, ob es von euch Fragen oder Anmerkungen dazu gibt. Das scheint mir auch aktuell nicht der Fall zu sein. Dann glaube ich, können wir weitermachen mit dem Sozialbereich. Und da übergebe ich an Marco.
Ja, vielen Dank. Bei dem Sozialbereich, Basis for Conclusions, hat da erstmal eine generelle Übersicht, wie denn so die Verteilung war des Approvals, das Approvals Reservation und der Dissents unterteilt nach SRTech und SRB. Man sieht hier ganz schön, glaube ich, wie so die Gesamtzahl der Stimmen war und auch, wo es denn die meisten Bauchschmerzen gab. Das war, glaube ich, S1 mit wenig Überraschung, einfach weil das halt der umfangreichste S-Standard ist, der zudem auch die meisten Metriken beinhaltet, was ein Großteil der Metriken. Generell lässt sich sagen, bei den Basis for Conclusions, also wir hatten da wenig Rückmeldungen zu erhalten. Ich hatte auch wenig Rückmeldungen eingearbeitet. Zwei große Punkte, die ich mal erwähnen wollen würde, wäre zum einen Non-Employees oder auf Deutsch halt Fremdarbeitskräfte. Da war eine Rückmeldung vom Fachausschuss generell erstmal im Rahmen der Konsultation, naja, braucht man diese Angaben überhaupt? B, kann man denn diese Fremdarbeitskräfte noch ein bisschen besser unterteilen bzw. definieren, um da eine Unterscheidung zu machen zu diesen Workers in the Value Chain? Die Basis for Conclusions gibt da nochmal ein paar Hinweise darauf, dass zumindest die Angaben zu Fremdarbeitskräften jetzt reduziert werden und nur noch umfangreiche Angaben gemacht werden, wenn Fremdarbeitskräfte wesentlich bzw. relevant für das berichtende Unternehmen sind. Leider gab es sowohl im Entwurf als auch in der finalen Basis for Conclusions da keine weiteren Hinweise darauf, nochmal zu einer verfestigten oder besseren Definition, was denn Fremdarbeitskräfte sind, die über den eigentlichen Standard oder den Angaben in S1 hinausgehen. Dann zur nächsten Folie bitte, Thomas. Nochmal ein Schwerpunkt und ich glaube, den wir als DSC bzw. jetzt in der Fachausschussdiskussion nochmal identifiziert wurde und was wir auch ans BMJV gemeldet haben, war nochmal diese ALU Principles zum Living Wage, die jetzt neu in der Disclosure Requirement S1.9 zu Adequate Wages aufgenommen wurden. Und sowohl hier an diesem konkreten Beispiel als auch generell wäre meine Einschätzung für den Basis for Conclusions, dass da ganz gut wiedergegeben wird, die Diskussion, warum Änderungen in den Sozialstandards vorgenommen wurden, was auch die Bauchschmerzen oder die Kritikpunkte innerhalb der FHG-Gremien oder auch innerhalb der Konsultation. Und hier ist einfach mal ein Beispiel, was halt zu diesem größten Punkt, den wir als DSC identifiziert hatten. Es gab auch noch weitere Punkte, die auch ganz gut die Diskussion darum in den Basis for Conclusions wiedergegeben werden. Also zum einen wird halt in der Basis for Conclusions nochmal hervorgegeben, dass es hier deutliche Kritik gab an diesen Überarbeitungen hinsichtlich Living Wage. Habe ich hier auch immer noch die Textziffer wiedergegeben. Das wurde halt, oder in der Basis for Conclusion wird auch nochmal wiedergegeben, dass es einen Bedarf an einer öffentlichen Datenbank für solche Referenzwerke gibt, dass nicht jedes Unternehmen selber diese Angaben oder diese Referenzwerte berechnen muss oder dazu einen Dienstleister gehen muss und sich diese Informationen einkaufen muss, wäre es sinnvoller volkswirtschaftlich, wenn eine zentrale Datenbank gehen würde. Edward lässt hier ein bisschen offen, wer denn diese Datenbank bereitstellt. Wird jetzt hier meines Erachtens nicht zitiert in den Sätzen, die ich Ihnen auf diese Folie gebracht habe. Aber unterm Strich wird auch von EFRA gesagt, es wäre schon sinnvoll, so eine Datenbank, womöglich, also man ist da schon im Austausch mit IDO, womöglich kann man da noch eine Einigung finden, so eine Datenbank halt zu erstellen. Das ist natürlich dann auch ein Kostenfaktor, muss man sehen, wie sich das in Zukunft entwickelt. Genau, denn wird auch gesagt, ja, also in den Basis for Conclusion sogar denn auch offen, wo denn neue Datenpunkte vielleicht auch hinzugefügt würden. Also hier arbeitet man schon transparent und man kann ganz gut erkennen, wo jetzt Anforderungen hinzukamen. Und ein ganz wichtiger Punkt, den wir halt auch bei unserer Rückmeldung ins BMHV nochmal gegeben haben, im Hinblick auf diese Adequate Wage Berichtsanforderungen, beziehungsweise diese Living Wage, dieses neue Konzept des Living Wages, dass halt innerhalb der EFRA-Gremien dieser Punkt auch sehr umstritten war. Also wird auch nochmal gesagt, dass explizit zu diesem Punkt halt ein SAB-Mitglied gesendet hat, ein anderes Mitglied hatte Reservations, denn bei SATEC hat ein Mitglied gesendet, zwei andere Mitglieder hatten Reservations und deren Begründungen sind meines Erachtens auch ganz gut wiedergegeben und darauf explizit auf dieser einschlägigen Textziffern hier haben wir dann nochmal an BMJV-Meldung auch verwiesen, sodass da, glaube ich, ganz gut ein Bild zu Living Wages nochmal gestellt wird. Sonst würde ich mich voll gerne auch Rückmeldungen von Ihnen bzw. von euch, wenn ihr nochmal zu Basis for Conclusion zu den Sozialstandards da etwas hättet, wo ihr sagt, oh, da steht mal was drin, das ist fraglich, das sollte vielleicht, ja, sehen wir irgendwie ein Problem mit, gerne an mich. Also in unseren Austauschrunden kam da zumindest so zu den Sozialstandards und im Hinblick auf die Basis for Conclusions jetzt nichts. Heißt nicht, dass wir nicht Themen identifiziert haben bei den überarbeiteten S-Standards, heißt halt nur im Kontext jetzt oder mit Fokus auf die Basis for Conclusions, dass da, glaube ich, die Diskussion und die Gründe, wieso, weshalb, warum und auch die Ergebnisse aus den Diskussionen innerhalb der EFRA-Gremien und der Konsultation ganz gut wiedergegeben werden. Ja. Das war es soweit zu den S-Standards überwacht, kurz und bündig.
Gibt es dazu danke, Marco. Noch,
ja, Kathi?
Gibt es dazu noch Fragen? Ansonsten würden wir mit dem nächsten Punkt, nämlich der Cost-Benefit-Analyse, weitermachen. Die Cost-Benefit-Analyse wurde ja im Entwurf schon mal vor ein paar Monaten vorgestellt beim SRB und SRTech. Und wurde dort auch diskutiert und Anmerkungen zu der Cost-Benefit-Analyse wurden auch nochmal eingebracht in den Prozess. Das war vom Timing seinerzeit sicherlich noch relativ schwierig, weil für die ESRS letztlich noch gar nicht alle Entscheidungen getroffen waren, wie die eigentlich ausgestaltet sein werden. Also beispielsweise der prominente Punkt Anticipated Financial Effects. Was wird dort eigentlich final in den ESRS, in dem Technical Advice aufgeführt sein? Das war noch gar nicht, stand noch gar nicht fest und trotzdem hatte man schon diese Cost-Benefit-Analyse im Entwurf vorbereitet. Also es war schwierig vom Timing. Nichtsdestotrotz war das der einzige Durchlauf, wo das bei den EFRA-Gremien nochmal vorgestellt wurde und die finale Cost-Benefit-Analyse wurde dann auch im Dezember mit veröffentlicht und vorab aber, wie gesagt, jetzt nicht nochmal diskutiert in den EFRA-Gremien. Aussagegemäß war es letztlich auch so, dass diese Anmerkungen dann nochmal mit aufgenommen und diskutiert wurden. Das kann man auch im Detail jetzt gar nicht mehr so nachvollziehen in der finalen Cost-Benefit-Analyse, weil bestimmte Themen auch nicht mehr aufgegriffen wurden, also die man dann in dem Draft noch mit adressiert hatte, die dann vielleicht auch etwas schwierig waren in der Darstellung, so dass man die jetzt nicht unbedingt vergleichen kann, auch wenn es im Großen und Ganzen der gleiche Ansatz und die gleiche Analyse geblieben ist. Auf der nächsten Folie sieht man auch nochmal wiedergegeben. In der Basis for Conclusion wird auf die Cost-Benefit-Analyse nochmal explizit eingegangen, weil es nämlich in der Befassung bei TEC und SRB, das war in einer gemeinsamen Sitzung, durchaus wirklich auch große Skepsis gab gegenüber der Cost-Benefit-Analyse, weil sich das, was in der Analyse dargestellt wurde, letztlich auch schwierig übereinbringen ließ mit dem, was man in den Outreach-Events beispielsweise dann gesehen hatte. IFRAC hat ja verschiedene Outreach-Events gemacht. Wir haben auch ein Outreach-Event gehabt von der DRSC-Seite gemeinsam organisiert mit IFRAC, wo die Themen diskutiert wurden. Und gerade zur Cost-Benefit-Analyse haben wir auch im Fachausschuss verschiedene Male diskutiert, kam häufig die Rückmeldung, naja, an den Prozessen selber ändert sich wenig. Und weil sich an den Prozessen wenig ändert oder eben auch Datenpunkte entfallen, die letztlich ohnehin in den allermeisten Berichten vielleicht nicht drin waren, die auch in den ESRS doppelt gefordert wurden, es wurden ja Doppelungen auch reduziert, wirkt sich das weder auf die Prozesse aus, noch auf den Bericht selber in so großem Umfang. Also die Zahlen, die wir zurückgespielt bekommen haben in den Diskussionen, waren dann eher so in dem Bereich 10-20% Ersparnis und bei den Prozessen, wie gesagt, keine Änderungen, stattdessen eigentlich eher noch so dieser erstmalige Umstellungsaufwand nochmal. Und das wurde auch diskutiert in dieser Sitzung und deswegen gab es auch so eine gewisse Skepsis, inwiefern das dann auch repräsentativ ist. Tanja.
Vielen Dank, Kathi. Genau, an der Stelle auch nochmal der Punkt, was wir zumindest sehen, ist, dass man genau diese Doppelungen, auf die ja häufig auch nochmal hingewiesen wird, wenn die neuen ESRS kommen, dann sind weniger Doppelungen drin. Viele der Doppelungen konnten auch sehr viele Unternehmen, aber jetzt auch schon in Jahr 2, in Teilen sogar schon in Jahr 1, in der Diskussion mit dem Prüfer tatsächlich rausnehmen, weil man eben, ich sag mal, nach gesundem Menschenverstand darauf hinweisen konnte, dass es mit einem Verweis dann eben auch getan ist und man eben nicht bestimmte Textabschnitte 5-mal in dem Bericht, siehe die Beschreibung des Compliance-Management-Systems, aufnehmen musste. Und von daher, dadurch, dass sich dann solche Effizienzen in Sachen Doppelungsminimierung schon in Jahr 2 möglicherweise ergeben, sehen wir das auch nicht mehr als den großen Effekt, wenn denn dann die neuen kommen. Also das da vielleicht auch so ein bisschen zur Erklärung, warum wir da auch nicht wirklich große Hausnummern angegeben haben in Sachen Burden Reduction, die wir sehen und erwarten. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, und das haben wir auch in dem Interview sehr deutlich gemacht, dass wir eben sehen, dass die zusätzlichen Metriken, die jetzt über die neuen ESRS reinkommen oder Metrikerweiterungen, dass das dann ungünstigerweise Metriken sind, die mit einem sehr, sehr hohen Aufwand einhergehen würden, wenn sie denn kämen. Und dem musst du natürlich auch eine entsprechende Burden Reduction an irgendeiner anderen Stelle entgegensetzen. Und die haben wir dann im Gegenteil an manchen Stellen vergeblich gesucht. Also von unserer Seite noch ein großes Fragezeichen, was die neuen KPIs an Aufwand generieren, wenn sie denn kommen. Und dann, wie gesagt, dann wird die Luft schon dünn.
Vielen Dank für die Einschätzung nochmal, Tanja. Das ist wirklich nochmal sehr hilfreich, auch wenn wir uns jetzt mal angucken, was die Ergebnisse der Cost-Benefit-Analyse ergeben haben. Auf der nächsten Folie ist das nochmal dargestellt. Also das ist die Haupttabelle sozusagen, die auch in der Zusammenfassung und in den Major Findings immer wieder hervorgehoben wird. Letztlich die ESRS, so wie sie jetzt überarbeitet wurden, sind mit wirklich deutlichen positiven Nutzen für die Ersteller verbunden. Die Zahlen, die jetzt hier aufgeführt sind, die sind in der Cost-Benefit-Analyse nochmal unterteilt für Unternehmen mit weniger als 10.000 Mitarbeitern und Unternehmen mit mehr als 10.000 Mitarbeitern. Und es gibt auch eine Unterteilung nach Welle 1 und den Unternehmen, die erst später berichten müssen. Und da wird beispielsweise bei den späteren Unternehmen die Adjustment Costs sowas entfällt dann. Und von Anfang an sind die Reporting-Kosten auch geringer, weil beispielsweise durch eine spätere Anwendung auch die Supply-Chain-Anforderungen entfallen. Man muss das also gar nicht mehr so anwenden, wie es jetzt in den ESRS steht. Man hat dann dadurch fewer Information Requests und dadurch würde diese Zahl, die jetzt hier an Net Savings aufgeführt ist, auch sogar nochmal steigen für diese Gruppe von Unternehmen. Aber insgesamt sieht man eben, dass die Kosten und die Einsparungen sehr hoch sind. Also hier ist dann wirklich eben von 28-38% Einsparung die Darstellung. Was eben nach Auswertung dieser Studie zeigt, dass wirklich die ESRS deutlich verbessert wurden. Sie sind viel einfacher nutzbar. Und was auch gezeigt wurde, dass es keine signifikanten Effekte gibt für die Wettbewerbsfähigkeit der Anwender, also der Preparer. Im Detail auf der nächsten Seite ist das jetzt aufgeführt. Woher kommen diese Kostenreduzierung? Ist das nochmal aufgeführt, zum Beispiel Relief for Quantitative Financial Effects. Das fand ich wirklich auch sehr interessant, dass das mit so einer hohen Zahl belegt ist. Weiter hinten in der Übersicht oder in der Cost-Benefit-Analyse wird das auch nochmal detailliert ausgeführt, indem dann nochmal dafür dargestellt wird, dass diese Vereinfachung, die man aufnimmt, also die jetzt aus den IFRS ja bekannt sind, dass man davon ausgeht, dass die dazu führen werden, dass weniger Unternehmen quantitative Angaben machen müssen, dass zum Beispiel auch die, es gibt ja diesen Reducing the Effort of Quantification Ansatz, das heißt, dieser Proportionalitätsgedanke ist ja jetzt auch drin, so wie er bei den IFRS auch schon drin steht, auch in den ESRS übernommen, dass man daher davon ausgeht, dass viele Unternehmen eben vielleicht gar keine quantitativen Informationen bereitstellen. Dass die Vorgaben zum Beispiel, dass die separierbar sein müssen, also diese ganzen Schwellen, die eingebaut sind für die Angabe von quantifizierten Anticipated Financial Effects, dass die eigentlich dazu führen werden, dass dort die Kosten sinken werden und dass diese Reliefs eben zu einer geringeren Berichterstattung über die quantifizierten AFEs führen werden. Wir haben das ja bisher in dem Fachausschuss so diskutiert oder auch die nicht nur von euch, sondern eigentlich auch von sehr, sehr vielen Unternehmen die Rückmeldungen bekommen, dass dieses Undue Cost and Effort oder eben auch diese Möglichkeit zu sagen, für mein Unternehmen ist es jetzt nicht proportional, hier Quantifizierung vorzunehmen, dass das einfach für die Unternehmen, die hier angesprochen sind, nämlich Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitern, gar keine Option ist, wenn man die Standards hat und die Standards hier eine Quantifizierung vorsehen, dann zu sagen, also für unser Unternehmen passt das jetzt nicht. Also insofern die Argumentation hier vielleicht an der Stelle wirklich ein bisschen überraschend, dass man hier die Reliefs sieht für eine Quantifizierung, obwohl sich EFRAG ja explizit nicht für diese Option entschieden hat, dass man keine Quantifizierung vornehmen muss. Was auch sehr stark eben berücksichtigt wird, das ist der Punkt, den Tanja auch gerade angesprochen hat, dass man eben keine Duplizierung mehr in den Standards hat und hier die Standards gestrafft wurden, inwieweit das aber tatsächlich so eine Reduzierung der Kosten ist für die jetzt wirklich den neuen ESRS so hoch zugerechnet werden müssen. Gut, das war jetzt die Vorgabe beziehungsweise das Vorgehen, was hier jetzt gewählt wurde. Aber es erstaunt insofern, weil eben diese Duplizierung ja letztlich auch in den jetzigen ESRS dann schon, wie Tanja gerade ausgeführt hat, durch Verweise beispielsweise aufgegriffen wurde. Wichtig sicherlich, dass man jetzt ein neues Level der Granularität hat, beziehungsweise das auf jeden Fall ganz klar die Intention war mit der Überarbeitung der ESRS, dass man die Shell-Datenpunkte reduziert hat und ein mehr Principle-Based Approach hat bei den Beschreibungen. Auch, dass man keine direkten Daten von den Unternehmen in der Value Chain mehr erfassen muss, sondern hier jetzt wirklich eine Gleichstellung auch hat mit den Schätzungen, die da möglich sind. Das wird als sehr große Kostenreduktion angesehen. Weitere Aspekte sind die Reliefs von Metrics, die mit angegeben werden. Dass die Materiality of Information nochmal betont wird in den neuen ESRS und als generellen Filter auch nochmal dargestellt wird, ist auch eine sehr große Erleichterung aus Sicht der Unternehmen, die hier einbezogen wurden in die Umfrage. Genau, was vielleicht noch, was mich noch überrascht hat, ist, dass beispielsweise die Zusammenfassung der Liste der Themen und Subtopics, das ist ja etwas, was einigen hier wirklich auch sehr, sehr wichtig war, dass man nicht mehr diese AR16-Liste so granular bis auf Ebene der Sub-Sub-Topics hat, sondern dort nicht den Eindruck erweckt, als ob man checklistenmäßig jedes Sub-Sub-Topic abarbeiten muss, sondern dass klar ist, das sind deine Themen. Wenn du die nicht hast, dann brauchst du auch nicht weiter runtergehen auf Sub-Topic oder Sub-Sub-Topic-Ebene, dass das auch eine deutliche Kostenreduktion hier zur Folge hat. Die Sprachanpassung, Vereinfachung beim Wesentlichkeitsprozess sind ja auch mit aufgeführt. Auf der nächsten Seite geht es dann weiter, sicherlich auch erwartbar mit den Vereinfachungen bei Acquisitions und Disposals. Genau, die Flexibilität bei der Darstellung der Informationen wird noch mit angegeben. Undue Cost and Effort ist auch gar nicht so bedeutsam, also vergleichsweise mit anderen Punkten und deckt sich daher auch mit den Vorstellungen oder mit den Überlegungen, die von euch immer angebracht wurden, dass das nur wenig tatsächlich sich auswirken wird in der Praxis. Der Transition Plan ist noch ganz explizit aufgeführt, dass da Erleichterungen mit verbunden sind, weil man dort eben deutlichere oder klarere und nochmal einen neuen Fokus hat bei den Anforderungen. Genau, was ist vielleicht nochmal hervorzuheben? Das Fair Presentation Framework, dass das auch nochmal als Erleichterung mit angeführt wird, beziehungsweise als Kostenreduktion, fand ich auch einen interessanten Punkt. Was hier draus nicht hervorgeht aus der Cost-Benefit-Analyse, aus den Ausführungen ist, ob das jetzt abschließend die Themen waren, die angefragt wurden, ob die Unternehmen selber die Themen sich aussuchen konnten, ob es noch weitere Themen gab, die angegeben werden konnten, also ob das extern vorgegeben war oder ob das wirklich auch die Rückmeldung so von den Unternehmen waren, ohne jetzt externe Vorgaben. Genau, was letztlich vielleicht nochmal die verstärkte Vergleichbarkeit mit den IFRS, dass die gar nicht so ausschlaggebend ist, fand ich etwas überraschend, weil das ja doch auch ein wesentlicher Aspekt war für die Überarbeitung, der auch an vielen Stellen, sei es Financial Materiality oder Anticipated Financial Effects, hier auch die Überarbeitung getrieben hat in eine bestimmte Richtung. Tanja.
Ja, mich würde nochmal interessieren, weil ich gestehe, ich glaube, ich habe nicht die Langfassung irgendwie der Cost-Benefit-Analyse nochmal studiert. Was wir in dem Interview auch nochmal gefragt hatten oder angeregt hatten oder gesagt hatten, war, inwiefern sie dem Ganzen auch gestiegene Efforts gegenüberstellen oder das eben auch erfassen. Und da waren eben Stichworte, die wir genannt haben, eben tiefere oder ein höheres Maß an Granularität, was ja an vielen Stellen diskutiert wurde und dann auch im Standard zu sehen war, die neuen Datenpunkte entsprechend. Ist sowas auch aufgeführt worden oder diskutiert worden oder hat man hier, ich sag mal, das Ganze etwas einseitig nur auf die Reductions gelegt? Weil es ist unbestritten, ne? Also neben Aufwand für Erstimplementierung ist doch vollkommen logisch, wenn man neue Datenpunkte einführt, dass die dann auch zu entsprechendem Aufwand führen.
Ja, man hat bei den Unternehmen, die jetzt auch schon die ESRS anwenden, hat man auf jeden Fall für die Umstellung den Umstellungsaufwand mit berücksichtigt. Genau. Das ist aber meines Erachtens, wenn ich es richtig verstanden habe, eher so als Umstellungsaufwand und nicht als Aufwand, der sich langfristig durchzieht, mit berücksichtigt worden.
Also das war nämlich auch bei der Art und Weise, wie gefragt wurde, da war das schon auch unser Punkt, dass wir relativ deutlich gesagt haben, dass sie bitte auch berichten müssen, dass es auch zu Aufwenden kommt jenseits des Implementierungsaufwandes, weil das, ich meine, wie gesagt, das sagt der gesunde Menschenverstand, wenn ich neue Anforderungen aufnehme, wenn ich bei alten Anforderungen das Granularitätslevel nach oben ziehe und granularere, lokale, zeitbezogene etc. Anforderungen reinschreibe, dass das eben zu einem erhöhten Aufwand führt, der eben über den Implementierungsaufwand ganz klar hinausgeht. Deshalb, ne, ich habe also diese Übersichten hatte ich schon mal gesehen und habe da auch schon damit gehadert, dass man das so darstellt wie, naja, da ist ein bisschen Implementierungsaufwand im Jahr 1 und dann geht ja alles ganz toll runter. Von daher einfach nochmal der Punkt, wir freuen uns über die hier antizipierten Vereinfachungen, hoffen, dass sie sich auch so manifestieren, teilen aber die Skepsis einzelner SRB-Mitglieder, weil wir natürlich sehen, was wir jetzt in Teilen dann schon nach Berichtsveröffentlichung anstoßen müssen an Prozessen und Aufwänden, um die neuen potenziell kommenden KPIs dann auch bedienen zu können im 26er-Bericht.
Ja.
Da war ein Kostenstrahl drin gewesen, Kathi. Also das war am Anfang dieser Anfangsimplementierungsaufwand und danach, da war ja so eine Residualgröße, glaube ich, noch mit drin dann, ne? Das war auf dem Slide, einer der Slides davor. Das wären da ja, nur drei.
Aber, der ist aber sehr Millionen, optimistisch. Ne?
Mhm. Ja, meine ich ja.
Genau. Mhm. Ja, also wo die 30% daherkommen sollen, das sehe ich nicht. Also da wüsste ich wirklich nicht. Also im redaktionellen Prozess, in der Endbearbeitung, ja, da spart man Aufwand, weil das Ganze etwas schlanker wird und weil ich sag mal, einen Teil der begleitenden Aussagen vielleicht nicht mehr treffen kann, muss, da reduziert sich vielleicht auch ein bisschen Prüfungsaufwand. Aber das ganze darunterliegende Gerüst, was ich habe, die ganze Governance-Struktur, die ganzen Datenerfassungsprozesse, die bleiben ja die gleichen. Ja, wenn ich jetzt im Financial Reporting ein Disclosure Requirement abschaffe, sind ja auch nicht gleich sämtliche Accounting-Prozesse weg. Das ist ja, und die Anforderungen letztendlich an das Grundgerüst dahinter bleiben dieselben. Und die hängen nun mal im Wesentlichen an der Anzahl und Tiefe der Kennzahlen. Ja, von den ganzen Aspekten, die da eben gelistet waren, was wirklich was bringt, ist tatsächlich, wenn die Unternehmen weniger als materiell einstufen können und wenn und die Tatsache, dass diese Primary Data, das Primat der Primary Data etwas zurückgenommen wurde. Das sind die zwei Hebel, die den Unternehmen, glaube ich, in der Fläche wirklich was bringen. Die machen aber keine 30%. Und der Rest ist Redaktionsprozess. Der Redaktionsprozess ist aber vielleicht 5% an Aufwand.
Vielen Dank, Klaus, für die Einschätzung. Lothar.
Noch einen weiteren Gedanken, weshalb ich mich schwer tue, einige dieser Einsparungen wirklich als belastbar einzustufen. Was hat denn stattgefunden, wenn wir uns noch mal kurz ins Gedächtnis rufen, als wir diese ESRS jetzt in die Umsetzung gebracht haben? Wir haben doch in dieser PAD-Logik jetzt sukzessive gesehen, wo wir hin müssen und was wir entsprechend entwickeln wollen, sodass wir doch alle, und ich würde sagen, das gilt für 95% der Unternehmen, doch im Hochlauf unserer Policies, Action und Target sind. Also es ist doch mitnichten so, dass die Mehrzahl, und ich würde sogar fast sagen, 90% der Unternehmen den Prozess abgeschlossen hätten. Und deswegen finde ich es nicht besonders seriös, wenn ich nach einem Jahr Berichterstattung, normalerweise würde man das nach 5 Jahren machen. Und so viel Wissenschaftler bin ich, dass man sagen, nach 5 Jahren könnte ich ein Review hier anstrengen, wenn ich jetzt mal meine Runden gelaufen bin, ich sage ja nicht nach einem Marathon, was ich jetzt meine Durchschnittszeit im Marathon bin. Also ich habe jetzt eine Berichterstattung, ich habe einen Ablauf durchgeführt und wir sind im Hochlauf. Also wir sind nicht beim Reduzieren, wir sind beim Hochfahren. Und wir vermuten, dass wir in 2-3 Jahren unseren Status erreicht haben, dass wir einen eingeschwungenen Zustand haben. Wir nutzen die ESRS dafür sehr konstruktiv und deswegen, ich finde die Hinweise und die Teilaspekte finde ich gut. Und bei einigen, das unterstreiche ich von dir, Kati, Relief for Quantitative Financial Effects, auch da sage ich, wir wollen die finanziellen Effekte jetzt auch entwickeln. Auch das wird zu Mehraufwand führen. Und ich sag's ganz offen, zu einem gewollten Mehraufwand am Anfang. Und auch da deswegen, und dann höre ich auch auf, also Intention, klar, der Cost-Benefit-Analysis, aber ich persönlich tue mich sehr schwer damit, weil wir sind bewusst im Hochlauf. Das ist genauso intendiert worden bei ganz vielen quantitativen und qualitativen Elementen sind wir dabei, die Strukturen dafür zu schaffen. Und jetzt sollen mir dann mit so einer Studie dann suggeriert werden, wie ich dann Stück für Stück um 30% meine Reporting-Kosten reduziere. Sorry, da wäre ich nicht abgeholt. Also da muss ich wirklich an mich halten, weil das ärgert mich. Das ärgert jeden seriösen Nachhaltigkeitsmanager, der hier versucht, diese Strukturen in die Steuerung zu bringen und miteinander zu verknüpfen. Und deswegen finde ich das sehr ärgerlich. Obwohl die einzelnen Punkte, da lohnt es sich wirklich mehr darüber zu diskutieren und die in den nächsten 2-3 Jahren auch auf dem Schirm zu behalten.
Und dessen Management jetzt glaubt, auch 30% sparen zu können in den Budgets der jeweiligen Kostenstellen. Aber das ist ein anderes Thema.
So, und das ist nämlich genau, Entschuldigung, Nicolette, das ist nämlich genau der Punkt, weshalb ich nochmal die Hand gehoben habe. Wenn so eine Tabelle bei uns ins Upper Management geht und wir sagen, wunderbar, da können wir mal 40% der FTE abbauen im Reporting, da sage ich also, das ist ja slap in the face all derer, die da gerade sich mal wieder über Weihnachten und Silvester und jetzt gerade in diesem Augenblick Nächte und Wochenenden um die Ohren schlagen, weil das ist ja absurd. Also das kriege ich doch keinem verkauft, weil können wir gerne machen, aber dann haben wir keinen Bericht am Ende.
Vielen Dank nochmal für den Hinweis, Nicolette.
Ja, nur ergänzend, ich finde es auch irreführend und es werden halt auch viele Sachen irgendwie durcheinander geschmissen am Ende des Tages. Nehmen wir mal diese Vereinfachung mit den Acquisitions und Disposals. Ja, okay, in dem Jahr, aber am Ende, ne, also muss ich ja dann trotzdem die Strukturen anpassen. Also das sind so Sachen, wo ich auch sage, das ist irreführend, es ist ein deutlich von dem, was wir an Gesprächen geführt haben und Eindrücken haben, geringerer Saving-Prozentsatz und hilft an der Stelle nicht. Ich finde es sowieso schwierig, diese Darstellungen immer. Klar, ich verstehe auch den Hintergedanken, warum das so gemacht wird. Aber kann hier nur die Vorbehalte da unterstützen oder bestätigen, dass ich das schwierig finde.
Und vielleicht das nur noch mal mit einem Beispiel auch untermauernd. Auch bei der Taxonomie wurde verkündet, riesige Erleichterungen, weniger Tabellen und so weiter und so weiter. Ja, in der Tat, ja, wir werden voraussichtlich, keine Ahnung, 4 oder 5 Seiten weniger Tabellen im Bericht haben. Aber der Aufwand dahinter blieb exakt der gleiche, weil wir mussten ja den ganzen Prozess, die ganzen Berechnungen, die ganzen Erhebungen durchführen, um darauf basierend nachzuweisen, dass wir diese Tabellen nicht in den Bericht nehmen. Also sprich, Aufwandsreduktion im Tabellen erstellen, da bin ich eben bei Klaus, das ist eine redaktionelle Sache gewesen. Da haben wir halt 5 Seiten Tabellen rausgestrichen. Das war ein Klick. Aber der ganze Aufwand, der im Hintergrund gelaufen ist, der ist exakt gleich geblieben. Und auch das wird als riesige Vereinfachung aktuell verkauft. Und wir sagen, ja, es hätte, wenn wir einen Bericht drucken würden, Papier gespart. Aber da wir keinen mehr drucken, hat es noch nicht mal den Effekt gehabt.
Hm. Vielen Dank, Tanja. Alexandra.
Ja, ja, also ich kann das alles nachvollziehen, was diskutiert wird. Also ich hätte aber nochmal eine Frage zu dem allerletzten Punkt, nämlich also keine signifikanten Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit der Preparer. Da würde mich mal interessieren, also welche Perspektive ist damit gemeint? Also keine signifikanten Effekte durch die entstehenden Kosten oder, ne, also die entstehenden Kosten sind kein Wettbewerbshemmnis oder bezieht sich das nur auf die Berichterstattung oder bezieht sich das auf die dahinterliegenden Due Diligence Prozesse, die ja, ich sag mal, auch auf eine Risikominimierung abzielen? Also wenn die keinen Wettbewerbsvorteil generieren, dann weiß ich nicht, ist ganz schön schwierig. Genau, ich habe einfach kein Verständnis davon, was mit dem letzten Punkt gemeint sein soll, beziehungsweise welche Perspektiven damit abgedeckt sind. Vielleicht könnte das nochmal einer erklären.
Sehr gute Frage. Ich habe gerade mal nochmal versucht, hier reinzukommen. Also nach meinem Verständnis wurde hier insbesondere in der Cost-Benefit-Analyse immer geschaut, mein Access to Finance. Ist das etwas, was sich verbessert hat oder verschlechtert hat? Also wie ist meine Wettbewerbssituation? Und da hat man eben festgestellt, das ändert sich für die Unternehmen nicht. Aber da müsste ich noch mal genauer reingucken in die Cost-Benefit-Analyse, ob es da unterschiedliche Kriterien gab. Also ich finde den Punkt total wichtig, was da eigentlich genau mit gemeint ist. Müsste ich aber selber noch mal reingucken. Tanja?
Ja, absolut, Alexandra, total berechtigte Frage und genau wie du auch gesagt hast, ja in zwei Richtungen interessant, nämlich Wettbewerbsnachteil und Wettbewerbsvorteil. Wir sind ja irgendwann mal gestartet und sind davon ausgegangen, dass es, wenn es gut läuft, Letzteres werden könnte. Und auch eben diese Differenzierung zwischen, geht es hier um die Kosten oder geht es um die Berichtsinhalte, finde ich bei der Fragestellung auch super gut und super wichtig. Wir haben nämlich tatsächlich, wenn die neuen ESRS so kommen wie geplant, möglicherweise mit einer Berichtsangabe ein massives Wettbewerbsthema. Also Beispiel ist, alle Substances of Concern und Substances of Very High Concern auf Substance Level aufzulisten. Da wissen wir, da kannst du mittlerweile als Wettbewerber auch gerne mithilfe von KI komplett durchsimulieren, wie unsere Auslastung ist, wie unsere Produktionsvolumina sich an welchen Standorten verhalten etc. pp. Also von daher, da werden wir schon sehr frühzeitig mit einem Prüfer in Richtung Wettbewerbsnachteil oder auch wirklich wettbewerbsrechtliche Komponenten juristisch in eine Diskussion einsteigen müssen, wenn das denn so bliebe, wie die neue Anforderung ist. Aber deshalb finde ich deine Frage absolut gerechtfertigt und auch in der Differenzierung total hilfreich.
Ich habe gerade noch mal reingeguckt. Also tatsächlich scheint es hauptsächlich darauf abzustellen, Access to Green Markets, Green Public Procurements, Value Chains. Und auch die Reduzierung der Datenpunkte würde eben da nicht mit zusätzlichen Kosten, beispielsweise bei Krediten oder Eigenkapital- und Fremdkapitalfinanzierung mit sich auswirken. Was ich noch interessant fand, dass stattdessen eben wirklich auch ein positiver Effekt gesehen wird. Und zwar haben Sie das nochmal dargestellt, welche Nutzen es denn gibt durch die vereinfachten ESRS. Und da wird zum Beispiel mit, weiß nicht, knapp 20%, vielleicht 17%, wird hier gesagt, dass man Access to more clients and improved market positioning hat und das auch / Competitiveness. Also es scheint diverse Verknüpfungen oder Wettbewerbsfähigkeit hier unterschiedlich gesehen zu werden, aber hauptsächlich, glaube ich, auf diese Finanzierung abgestellt zu werden. Gut, ich glaube, das sind auch nochmal wichtige Punkte, die wir hier nochmal zusammengetragen haben, die wir sicherlich auch nochmal mit einbringen sollten in die Diskussion, beziehungsweise auf jeden Fall im Hinterkopf behalten sollten, weil diese Kosten-Nutzen-Analyse natürlich auch eine wichtige Grundlage ist für die Entscheidung, wie die vereinfachten ESRS auch beim delegierten Rechtsakt dann ausgestaltet werden sollen. Ich würde das auch auf jeden Fall nochmal zusammenfassen, nicht nur im Protokoll, sondern auch so, dass man so eine Unterlage dann nochmal hat, vielleicht auch mit Fragen zu dieser Cost-Benefit-Analyse. Aber genau, das wollten wir euch auf jeden Fall darstellen, diese zusätzliche Veröffentlichung, die EFRAG Inc. hier auch auf der Website veröffentlicht hat im Dezember. Wenn es dazu jetzt erstmal keine weiteren Anmerkungen gibt.
Also vielleicht nochmal generell. Also es ist schon zu erwarten, dass das nochmal sicher genauer angeschaut wird. Das haben wir bei der ersten Cost-Benefit-Analyse vom ursprünglichen Set 1 ja auch gesehen, dass das hinterher nochmal auf über verschiedene, und das ist nicht nur die Wirtschaftswissenschaftler, sondern auch noch bis zu den Juristen, dass sie anfangen, sich dann genauer anzugucken und anfangen, das Ding dann auch zu sezieren dann. Also die Diskussion wird da sicherlich nochmal weitergeben. Ich denke, diese erste Einschätzung war schon mal ganz hilfreich. Ich denke, dass man insbesondere, hier geht es ja um den politischen Prozess, Kati, wenn man sagt, okay, das geht jetzt bis zur Annahme des delegierten Rechtsaktes, was man hier bestimmte Signale gesetzt hat und ob wir da noch insoweit Themen entdecken, wo wir sagen, das ist zumindest mal kommentierungswürdig. Das würde ich aber jetzt heute noch nicht übers Knie brechen wollen, sondern das kann man nur erstmal die Diskussionsergebnisse mitnehmen und uns das nochmal überlegen dann. Ne?
Okay.
Aber es wird so eine Art sicherlich Nachsorge geben, aber bevor so eine Analyse mal einer veröffentlicht, was haben wir jetzt? Januar, ich denke, da brauchen die einiges an Zeit, bevor das um die Ecke kommt. Und könnte für den politischen Prozess dann wiederum fast schon zu spät sein. Ne? Aber genau, nehmen wir erstmal mit.
Mhm. Genau. Was vielleicht als letzte Anmerkung dazu, was auch noch interessant ist in der Cost-Benefit-Analyse, dass es auch auf Punkte noch hingewiesen wird, die zukünftig entscheidend sein werden, um den Kosten und Nutzen bestimmen zu können. Nämlich das eine wird aufgeworfen als Thema des Alignment mit den IFRS, was eine wichtige Rolle spielen wird. Dann, ob es auch ein EU-weites Assurance Guidance Dokument geben wird oder dass es das geben sollte, um jetzt wirklich dort die Vereinheitlichung zu bekommen. Und auch die Digital Infrastructure. Das sind so die drei Punkte, die nochmal angesprochen wurden als die Emerging Themen, die hier auch Einfluss haben werden auf die zukünftigen Kosten und Nutzen. Und es wird auch nochmal aufgezeigt in der Cost-Benefit-Analyse, was so die Einschätzung der Stakeholder sind und wie die das so beurteilen, ob es eine Verbesserung gibt durch die Vereinfachung der ISRS oder ob es eine Verschlechterung gibt aus ihrer Sicht. Und das hält sich nicht die Waage, also ganz meist zur Hälfte oder über die Hälfte werden von den Stakeholdern wirklich Verschlechterungen gesehen, insbesondere bei der Darstellung der Umwelteinflüsse, also Environmental Impacts und auch bei den Social Impacts. Und Verbesserungen werden aber auch immer noch von 30-35% der Stakeholder gesehen. Also das hält sich nicht die Waage, aber wird eben auch in der Cost-Benefit-Analyse hier nochmal mit angesprochen. Das wollte ich nochmal abschließend dazu sagen. Und dann können wir auf der nächsten Folie nochmal ganz kurz darauf hinweisen, die allermeisten von euch kennen das und haben damit auch sehr, sehr intensiv gearbeitet. Aber wenn man eben in der Zukunft sich mit dem vereinfachten ESRS auseinandersetzt und auch vielleicht mal verstehen will, was war eigentlich mit einer Veränderung zwischen dem Delegated Act von 2023 und den Vorschlägen des Technical Advices von EFRAG gemeint, kann man hier sich auch immer noch mal für jeden einzelnen Standard angucken, was geändert wurde und was die Intention dahinter war. Ob etwas weggestrichen wurde, um die Kosten zu reduzieren, um Duplizierung zu vermeiden. Das wird jeweils in dieser Übersicht mit ausgeführt und hilft sicherlich bei dem Lesen der ISRS und bei dem Verständnis der Änderung, um zu sehen, dass häufig war eigentlich gar keine Veränderung intendiert, kann aber im Wording eben vielleicht doch zu einer Veränderung geführt haben oder im Verständnis auf jeden Fall Fragen aufwerfen. Und dafür sind diese Übersichten eigentlich immer noch mal ganz hilfreich gewesen. Auf der nächsten Seite wird dann auch extra nochmal ein Vergleich gemacht, der nicht nur die 23er Version und die Technical Advice Version betrifft, sondern auch nochmal auf den Exposure Draft eingeht, den EFRAG im Juni, glaube ich, veröffentlicht hatte. Das letzte Dokument, was EFRAG dann veröffentlicht, das ist nochmal auf der nächsten Folie dargestellt. Das ist nochmal eine Explanatory Note, denn EFRAG war ja explizit aufgefordert durch die EU-Kommission, hier wirklich ganz explizit europäische andere Regelungen zu berücksichtigen, auch zu berücksichtigen, ob es irgendwo internationale Entwicklungen gibt, wo ein Gleichklang und ein Gleichlauf wichtig ist. Und EFRAG hat in diesem Dokument, was man auch auf der nächsten Seite noch mal ein bisschen im Detail sieht, auch gesagt, wie sie hier diese ganz vielen verschiedenen europäischen Vorgaben, aber auch die Arbeit globaler Standardsetzungsinitiativen wirklich mit berücksichtigt haben. Und sie haben auch ganz explizit dann wirklich sehr viele dieser Standardsetzungsinitiativen aufgeführt. Die IFRS sind hier nur einer von vielen, die hier mit eingeflossen sind in diese Überlegungen bei EFRAG. Und ansonsten wird auch nochmal explizit eben gezeigt, wie man versucht hat, die verschiedenen Richtlinien und Verordnungen, die es gibt in der EU, mit zu berücksichtigen. In manchen Fällen ist das wahrscheinlich besser gelungen als in anderen. Also bei der CFDR, die glaube ich eigentlich, haben wir auch nochmal explizit darauf hingewiesen, dass es schwer ist, dass diese Indikatoren jetzt wieder überarbeitet werden, dass es dort aber auch so eine ganz große Flexibilität gibt, weil es ja die ISRS schon gibt, die Indikatoren aufgreifen, dass man also da wirklich in diesem Teufelskreislauf gefangen ist und dass es wichtig ist, wirklich die Indikatoren so zu bestimmen, wie sie sachgerecht sind und jetzt sich nicht unbedingt davon leiten zu lassen, dass die jetzt in einem Dokument schon aufgeführt sind und deshalb eben so eine Veränderung schwierig sein dürfte. Das waren die Dokumente, die EFRAG noch mit veröffentlicht hat, Ende des Jahres. Sicherlich ganz, ganz viele sehr hilfreiche Hinweise nochmal, wie die Überarbeitung zustande kamen, was die Intention dabei war. Und wir hoffen, dass das wirklich auch mehr hilfreicher sein kann, als dass es vielleicht Fragen dann noch aufwerfen sollte, auch wenn es dafür auch Anhaltspunkte gibt an der einen oder anderen Stelle und die würden wir dann entsprechend auch nochmal versuchen zu thematisieren, gerade wenn es jetzt dann an die Finalisierung des Delegierten Rechtsakts geht. Ja, damit nochmal an euch die Frage, habt ihr noch Fragen oder Anmerkungen? Ansonsten ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.